Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Turn- und Wassersportverein Göttingen, dem Verein für Leistungs-, Gesundheits- und Breitensport. Bei uns findet jeder das richtige Angebot. Für weitere Informationen besuchen Sie das Internet unter www.twg1861.de oder schauen Sie auf unserer Facebook-Seite.
Annalena, du bist hier im Literarischen Zentrum frisch am Start. Gesa, du bist schon lange an Bord und auch du, Marisa. Nichtsdestotrotz, es ist eure erste gemeinsame Saison. Was ging euch da so an Ideen, Fantasien, Texten, Genres durch den Sinn? Um jetzt mal ein bisschen Flagge zu zeigen, zu gucken, was passiert da, wenn wir uns so zusammenfinden.
Vielleicht fange ich mal an. Wir haben uns natürlich auch zusammengesetzt und überlegt, was dieses Haus in der Stadt ausmacht und was dieses Haus alles kann. Jetzt haben wir ja auch diesen großen Saal. Da war uns eigentlich sehr wichtig, dass wir vor allen Dingen ein Vermittlungsinstitut sind und dass wir versuchen, Texte zu zeigen oder Genres zu präsentieren, die sowohl eine breite gesellschaftliche Schicht oder breite Leserschaft ansprechen, die aber auch durchaus vielleicht mal ein bisschen nischig sind. Also wir wollen gerne auch Texte zeigen und AutorInnen Raum geben, die vielleicht nicht so bekannt sind.
Im klassischen Sinne auch den vermeintlichen, Anführungszeichen, Mainstream unterwandern. Weil dadurch kommt ja Literatur im besten Sinne auch in Bewegung.
Durchaus, aber durchaus darf auch der Mainstream Platz finden. Der soll nicht ausgeschlossen sein, sondern hier eine Rolle spielen.
Aber dass das nicht so ein isoliertes Phänomen ist, sondern die Mischung machst, die Störfaktoren, genau, die produktiv aufmischen.
Ja, wir verstehen uns ja auch als Vorkosterinnen, wenn man so will. Und den großen Obstsalat möchten wir eigentlich, möchten wir eigentlich bieten, dass es soll. Die Mischung macht's. Wir brauchen natürlich auch Dinge, die Publikum ziehen, und denen möchten wir dann auch kleinere Sachen dann wieder mit finanzieren, die vielleicht nicht so großes Publikum anziehen. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch im Kinder- und Jugendbereich.
Ja. Genau, da haben wir ja auch eine ganz große Bandbreite, die wir da ansprechen. Wir haben ja in den Anfängen des Kinder- und Jugendprogramms viel Schulprogramm gemacht. Jetzt rückt das Kinder- und Jugendprogramm immer mehr in die Öffentlichkeit mit unseren Familiensonntagen, die wir jetzt seit einiger Zeit dabei haben. Jetzt mit dem Kulturpass versuchen wir auch die Zielgruppe um die 18-Jährigen besonders anzusprechen. Also da stellen wir uns sehr breit auf.
Unabhängig von dem Familiensonntag, das ist nochmal eine andere Gesprächsform, eine andere Form des Dialoges. Beteiligten sitzen nicht da und hören zu, sondern die sind eingebunden in den Prozess des Entdeckens.
Genau, absolut. Wir legen ganz viel Wert darauf, dass eben nicht nur frontal vermittelt wird, sondern ganz viel interaktiv passiert. Wir haben ganz viele Workshops, bei denen die Kids im Vordergrund stehen und selbst aktiv werden. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Und da geht es ja wirklich auch um die Kompetenz zur Selbstermächtigung auch zu vermitteln. Also das ist für uns auch so ein Leitsatz. Ne? Und wir verfolgen auch das Train-the-Trainer-Prinzip, also dass wir auch versuchen, Leute auszubilden. Das machen wir mit Hilfe von bestimmten Seminaren, die wir an der Uni Hildesheim geben, damit wir den Leuten, die künftig im Literaturbetrieb sind, schon mitgeben, hey, Kinder und Jugendliche sind eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Kulturelle Bildung steht für uns ganz, ganz oben. Und deshalb schauen wir, dass wir die da schon so ein bisschen in die richtige Richtung hin ausbilden können.
Ist das auch ein schöner Austausch, was so kompetente Literaturvermittlerinnen angeht und Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht so den durchdeklinierten, wie auch immer, akademischen Blick haben, sondern ganz straight mit ihren Anliegen auf den Tisch klopfen, ja? Und sich jetzt erstmal nicht um das Format, die Form oder sonst was scheren. Also man muss sie quasi zum Sprechen und zum Schreiben bringen.
Auf jeden Fall, aber das ist ja auch das Spannende, dass man aus dieser doch vielleicht noch jahrelanger Arbeit und Auseinandersetzung mit Literatur, dass man durch den Kontakt eigentlich mit den BesucherInnen, dass man da auch immer wieder rausgekickt wird so ein bisschen. Ich persönlich aus meiner eigenen, vielleicht sehr eingeübten Rezeptionshaltung komme ich wieder raus, indem ich in Kontakt komme, indem wir uns austauschen, indem man die Fragen hört, die aus dem Publikum kommen, indem man aber auch, das kann Marisa wahrscheinlich aus mit den Veranstaltungen auch im Schulbereich, dass man nochmal ganz andere Perspektiven auch bekommt auf den Gegenstand und ganz andere Herangehensweisen daran. Und das ist eigentlich das, was sehr viel Spaß macht und was auch sehr befruchtend ist in dieser Arbeit. Also man merkt, dass das sinnstiftend ist, dass man in den Austausch kommt über Literatur.
Und die Lehrkräfte bekommen ganz oft eine andere Perspektive auf die SchülerInnen. Und das ist was, was sehr ganz viel ausmacht bei uns und was uns große Freude macht, das zu sehen, dass wir unter anderem durch unser Kinder- und Jugendforum so ein bisschen die Sichtweisen von Lehrkräften und SchülerInnen untereinander so ein bisschen aufwirbeln und da nochmal ein bisschen Kruste ab. Das ist ganz schön.
Ich dachte gerade an so einen Begriff wie der produktive Überraschungsaspekt.
Ein bisschen, ja.
Los geht's ja am kommenden Wochenende mit einem Lyrikabend.
Oh ja.
Ist das auch eine Ansage, mal wieder mehr in poetische Regionen zu gucken? Es gibt ja danach auch noch eine Veranstaltung Lyrik auf den ersten Blick. Und poetische Texte im weitesten Sinne, und sei es in Form von Raps, mischen ja das Programm auch auf.
Durchaus. Ich würde das jetzt nicht als eine Ansage verstehen, dass jetzt mein persönlicher Schwerpunkt Lyrik sein wird in den nächsten Jahren. Das nicht. Da hat es sich eher so ergeben. Und man müsste dann ja auch sagen, dass durchaus auch Erzähltexte eine große Bandbreite zeigen können, auch in diesem ersten Programm. Und dass wir mit Fantasy zum Beispiel, mit Kai Meier, auch nochmal den Gegenpunkt vielleicht jetzt zu diesem kleinen Lyrik-Juwel haben, mit dem wir am Wochenende
Aber
starten.
Nichtsdestotrotz ist es erstmal eine Ansage.
Das ist
der Ball wird ins Feld geworfen. Da ja, gibt es bestimmt Motive. Was ist da spannend so an dem Feld, was Rieke Schäffler angeht?
Es ist ja insgesamt so, dass die Gegenwartslyrik einfach einen schweren Stand hat. Das wissen wir alle Literaturreiser, weil man da doch immer noch um Publikum kämpfen muss. Das ist einfach so. Und auch wenn es keine Ansage ist, dann ist es eben, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, wichtig, dass man genau solchen tollen, aufstrebenden Poetinnen wie Rieke Schäffler einen Raum oder in diesem Fall ein Haus bietet und auch die Öffentlichkeit bietet. Das ist ja auch gewisserweise unsere Pflicht.
Außerdem, glaube ich, tritt man zu kurz, wenn man Rieke Schäffler nur als Lyrikerin begreift, sondern sie ist eigentlich vielmehr eine Poetin des Multimedialen vielleicht oder eine große Performerin. Also was sie macht, sie ist eine Meisterin an der Lupenmaschine, dadurch kennt man sie, sie ist Musikerin, sie ist fantastisch im Vortrag und nun macht sie auch Filme. Das heißt, wenn sie am Samstag kommt, am 9. September, dann stellt sie zwar auch ihren zweiten Lyrikband vor, aber auch den Film. Und es geht viel auch um den Vortrag und um das Gespräch mit ihr.
Also auch eine Form, Texte in anderer Weise zum Sprechen zu bringen das und nicht nur durch klassisches Vorlesen und oder Rezitieren.
Ja, es ist nicht nur alleine die klassische Wasserglaslesung jetzt vertreten, sondern es geht durchaus dann auch um unterschiedliche Formate und unterschiedliche Vermittlungswege.
Das spricht ja auch das Projekt mit Joshua Groß und Jonas Urbert an.
Auf jeden Fall, also, das wird, glaube ich, eine schöne Sache. Joshua Groß ist einfach eine Stimme der Gegenwartsliteratur, die unheimlich spannend ist. Ich habe das Buch gelesen in einem Rutsch durchweg, also man konnte gar nicht aufhören. Es ist fantastisch, was er daran macht. Und er ist mit Jonas Urbert gemeinsam hier im Literaturhaus der Tubist ist. Und gemeinsam bringen die, glaube ich, das klassische Lesungsformat nochmal in eine andere Richtung. Es wird gelesen, es wird gespielt, es wird ein Sound Text gemischt geben und da glaube ich, erfährt man Texte auch nochmal auf eine andere Weise.
Ihr habt jetzt in der Startphase, bevor es auf den Literaturmarathon zugeht, den Literaturherbst, noch zwei ganz spannende Abende. Zum einen mit Dennis Utlu, Vaters Meer. Was macht diesen Roman so besonders?
Das kann ich jetzt wieder nur für mich beantworten, aber für mich ist es die Perspektive, die darin stattfindet. Es ist eine sehr persönliche Schilderung, eine Geschichte eines jungen Yunus, der sich mit der Geschichte seines Vaters, mit seiner eigenen Biografie, mit der Geschichte seiner Mutter auseinandersetzt und das aus seiner persönlichen Erfahrungswelt schildert. Die Handlung setzt sich so ein bisschen zusammen aus Rückerinnerungen. Der Vater ist zum Erzählzeitpunkt eigentlich schon verstorben und es kommen immer wieder Momente, immer wieder Bruchstücke, immer wieder kleine Szenerien, die sich so vereinen in eine Erzählung und die aber sehr klar auch gebunden sind an die Perspektive und an die Wirklichkeit, an die Wahrnehmung des Erzählers. Und das macht er sehr spannend und auf eine sehr gefühlvolle, sprachlich sehr interessante Weise.
Und er ist sicherlich auch einer der Autoren, der jetzt einfach im Literaturbetrieb viel wahrgenommen wird, viel besprochen wird, auch aufgrund seiner Performance oder seiner Lesung beim Bachmann-Preis. Und das ist sicherlich so eine der Figuren, denen man noch öfter begegnen wird.
Sissi von Karen Duwe ist ja jetzt ein ganz anderes, in dem Sinne auch biografisch, historisch, literarisches Feld. Was hat euch daran gelockt?
Das war im Prinzip gar nicht so sehr unsere Entscheidung in diesem Fall, einfach weil sie einen Preis bekommen hat, den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur. Mhm. Und das machen wir schon seit einigen Jahren, dass die PreisträgerInnen auch Station bei uns im Literaturhaus Göttingen machen. Ebenso wie bei den ganzen anderen niedersächsischen Literaturhäusern auch.
Nichtsdestotrotz ist der Roman toll. Also vielleicht muss man das mal sagen. Wir haben ihn jetzt nicht nur eingeladen, weil sie eben diesen genuinen niedersächsischen Literaturpreis gerade gewonnen hat, sondern Karen Duwe kennt man ja, glaube ich, auch als Autorin, die sich schon mit vielen Werken hervorgetan, sei es jetzt ihre Arbeit über Macht, sei es auch Besser Essen. Und jetzt hat sie sich eben halt Sissi zugewendet. Karen Duwe ist selbst, glaube ich, begeisterte Reiterin und hat an dieser Sissi-Figur, die ja in den letzten Jahren sehr durchgespült wurde, nochmal durch unterschiedliche Serien, Formate, die irgendwie Sissi immer auf so eine vielleicht etwas einseitige Weise erfahren haben. In dieser Perspektive gibt sie eine ganz neue hinzu und sie hat eine große Forschungsleistung auch vollbracht und stellt diesen Roman eben auf Fakten basierte Füße. Und das macht sie sehr großartig. Ich hoffe, das ist nicht despektierlich und Karin, du wirst wirklich böse sein, aber das ist wirklich eins der spannendsten Pferdebücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Das ist ganz großartig.
Viele Abende umkreisen so den Bereich biografisches Schreiben im weitesten Sinne, also Spurensuche in der Familiengeschichte oder eben in der Geschichte von mehr oder weniger prominenten Menschen, wo sich Autorinnen und Autoren sagen, so, das muss jetzt endlich mal ein bisschen ans Licht. War das so ein Signal, das mal ein bisschen zu umkreisen, diese biografischen Spuren suchen im weitesten Sinne?
Das war jetzt keine konzeptionelle Entscheidung, die wir getroffen haben, sondern ich glaube, das ergibt sich eher durch die Literatur, durch die Gegenwartsliteratur selbst. Wir hatten jetzt sehr viele Bücher, die sich mit Mutterfiguren, mit Vaterfiguren auseinandersetzen, viel auch mit autofiktionalem Schreiben, was ja auch immer die eigene Lebenswelt, die eigene Biografie irgendwie einbezieht, oder auch mit Klassismus und den Erfahrungen, die sich dann im Aufwachsen oder in der eigenen Lebenswelt ergeben. Ich glaube, das sind Themen, mit denen sich die Gegenwartsliteratur stark auseinandersetzt. Somit schwappt das natürlich auch in unser Programm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das schwerpunktmäßig gesetzt haben, sondern es wird uns eigentlich eher durch die Produktion und durch die Texte, die im Moment entstehen, vorgegeben. Und dieser Abend mit Ilona Haberkamp, da freuen wir uns sehr. Auf das Werk hat uns tatsächlich eher das Jazzfestival aufmerksam gemacht. Das ist eine Kooperation gemeinsam mit dem Jazzfestival Göttingen, die es nicht zum ersten Mal gibt, sondern die schon länger besteht. Und die haben Ilona Haberkamp vorgeschlagen. Und wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, dann bekommt man sehr viel Lust, da stärker einzusteigen. Denn Jutta Hipp, die große Jazzkönigin, hat tatsächlich eine wahnsinnige Karriere auch in die USA hingelegt und sich dann sehr plötzlich gegen den Musik- und Kulturbetrieb entschieden. Und das ist unheimlich spannend. Also da hatten wir sehr viel Lust mitzutun und freuen uns sehr, dass wir da diese Kooperation gemeinsam mit dem Jazzfestival machen können.
Was das Thema Spurensuche angeht, auch der Abend Trapezherz. Literaturen und Andenken aus Mittel- und Osteuropa ist ja auch eine Form. Was behalten wir an Bildern von früher, später, egal ob Flucht, Exil oder einfach nur Ortswechsel, noch alles? Und was ist uns wichtig?
Das ist ein sehr spannendes Projekt, was tatsächlich durch alle deutschsprachigen Literaturhäuser meandert. Das geht aus vom Literaturhaus Stuttgart und findet aber tatsächlich auch in der Schweiz und in Österreich statt. Das ist wirklich ein überregionales, übernationales Projekt, eine Reihe Souvenir, wo man sich genau mit diesen Literaturen mal stärker beschäftigen möchte und schauen möchte, wie eigentlich diese Wahrnehmung, dieses Kulturverständnis sich in der Literatur Mittel- und Osteuropas niederschlägt. Und da tun wir mit und das wird, glaube ich, sehr toll. Olja Hapajewa, das ist eine belarussische Autorin, die schon seit Jahren jetzt im Exil lebt, weil sie sich oppositionell positioniert. Ich glaube, das wird ein sehr spannender Abend. Die Texte sind fantastisch und diese Frau ist unheimlich interessant.
Es gibt ja fast eine Art Brücke zu dem Abend, was wir noch sagen wollten.
Ja.
Was sich aus einer Gruppe von Menschen zusammensetzt, die im Nordheimer Asyl- und Migrationszentrum über das Erzählen zum Schreiben gekommen sind und ihre Geschichte mitteilbar machen wollen, und sei es in Bruchstücken.
Und nicht nur mitteilbar machen wollen, sondern auch selbstbestimmt aufschreiben. Also dieses Projekt ist zustande gekommen, weil die AutorInnen, die da mitgetan haben, das Gefühl hatten, es wird immer sehr viel über sie gesprochen und über ihre Fluchtgeschichten, über ihre Exilwege, aber sehr wenig mit ihnen. Oder sehr wenig können sie selbstbestimmt ihr Narrativ eigentlich erzählen oder vorgeben. Und da haben sie in einer Erzähl- und Schreibwerkstatt sehr lange gegengearbeitet und da ist jetzt eine Collage draus entstanden. Wir freuen uns sehr, dass in Göttingen im Literaturhaus dann, dass wir zuhören dürfen. Das ist eine Einladung, einmal zuzuhören und nicht selber zu sprechen.
Es gibt einen Abend über die Privilegierten mit Thomas von Steinecker. Worum geht's da?
Man denkt jetzt, es geht um eine Art Königskinder, die mit dem goldenen Löffel im Munde aufwachsen. Und genau das ist es natürlich nicht. Es geht eigentlich um unsere Generation, um unsere Zeit. Und er wählt eine Erzählsituation, die ganz spannend ist. Nämlich, die ist angesiedelt ein paar Jahre in der Zukunft und schaut zurück auf unsere Jetztzeit. Und es geht eigentlich darum, wie privilegiert wir jetzt waren und wie wenig man das wahrgenommen hat und wie wenig wir das gesehen haben. Wir alle sind die Königskinder mit dem goldenen Löffel und wir haben es versaut.
Ganz und dafür, einfach, dass wir es versaut haben, leben wir immer noch ganz schön privilegiert.
Ganz schön, genau so ist es.
Ja. Du hast das ja vorhin schon angesprochen, Annalena. Es geht auch ein bisschen in die Fantasy-Region, die Bibliothek im Nebel.
Ja.
Fantasy-Literatur boomt ja seit Urzeiten. Tust du das immer noch in der Form?
Würden wir genauso sehen, ja. Wir hoffen da tatsächlich vor allem ein jüngeres Publikum anzusprechen, aber natürlich ist Fantasy eigentlich für alle Altersklassen, denke ich, ein beliebtes Genre. Genau, und Kai Meier hatten wir vor einiger Zeit schon mal bei uns im Haus. Das war eine super tolle Veranstaltung und mit seinem ganz brandneuen Buch soll er mal wieder vorbeikommen. Und da haben wir auch ein junges Moderatorenteam, unsere Volontärin hier am Haus, die die Veranstaltung moderieren werden. Also eine schöne, junge Veranstaltung, glaube ich.
Es gibt zwei Abende, die so mehr oder minder wieder auch in Richtung Soziogramm, Politik, Zeitphänomene gehen. Schulabsentismus begegnen wäre der eine und das Ende der Ehe der andere.
Die hätten wir jetzt gar nicht so zusammengepackt, die Abende. Ja. Schön, so wie du das gesagt hast. Ja, Schulabsentismus begegnen, das ist ein ganz, ganz schwerwiegendes Thema. Schulabsentismus, das ist auch was, wo uns schon mehrere Lehrkräfte darauf angesprochen haben und am Ende jetzt auch die Südniedersachsen-Stiftung. Das setzen wir dann natürlich gerne um, weil das ist ein wichtiges Thema und dann geben wir auch gerne den Raum dafür und diskutieren dann mit Hendrik von Drachenfels, über den du vielleicht noch ganz kurz was sagen kannst. Selber Lehrer.
Selber Grundschullehrer, genau, und hat in Selbstverlag tatsächlich sein Buch rausgebracht, was ziemliche Wellen geschlagen hat. Und das fanden wir auch einen ganz spannenden Ansatz. Es ist eben ein Roman, in dem das Thema verarbeitet wird, aber vor allem auch aus dem Stigma rausgeholt wird. Also es geht jetzt nicht einfach um ein faules Kind, was keine Lust hat, zur Schule zu gehen, sondern es ist ein Protagonist, der psychosomatische Symptome zeigt, weswegen er nicht mehr zur Schule gehen kann. Und das ist eine Geschichte, wo man sehr mitgeht, und davon ausgehend wollen wir eine Diskussion eben beginnen, um das Thema so ein bisschen aus dem Stigma rauszuholen, über Prävention zu sprechen und diese Dinge.
Und vielleicht auch mal Begriffe zu ändern, also allein dieses Stigma des Schwänzers. Ne?
Also es ist nicht nur Nullbock.
Ganz oft steckt da eine ganz komplexe Problematik dahinter und darum soll es gehen, das wollen wir mal ein bisschen expliziter behandeln.
Vielleicht auch die Frage, welche Motive gibt es, sich diesem Bildungssystem zu verweigern, diesem doch sehr durchdeklinierten?
Absolut, und vielleicht, welche Möglichkeiten des Bildungssystems gibt es wiederum, sich dahingehend zu verändern, an verschiedene Lernmuster anzupassen und verschiedenen Persönlichkeiten gerecht zu werden, sodass alle mitgenommen werden können.
Das Ende der Ehe, das große Fiasko oder einfach nur der Blick auf andere Formen des Zusammenlebens?
Beides, glaube ich. Also Emilia Roark kommt im Dezember nochmal vor Weihnachten und in ihrem Buch Das Ende der Ehe schaut sie eigentlich auf das Zusammenspiel von Staat, Patriarchat und unterschiedlichen Machtgefügen. Und im Zentrum dessen sieht sie eigentlich ein klassisches Ehekonzept, in dem immer noch die Frau oder die Person, die Care-Arbeit leistet, eigentlich die unterlegenere Position einzunehmen hat. Und das klagt sie an. Es ist keineswegs so, dass sie jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger alle Eheverbindungen verabschiedet, sondern sie sagt, es gibt durchaus Eheverbindung, wo das für beide Personen Sinn ergibt, aber sie zeigt da viele Linien und viele Entwicklungslinien, die in dieses konventionelle Ehekonzept geführt haben, die sie anklagt, und sie sagt eigentlich, wir brauchen ein anderes Konzept und plädiert für eine radikale Solidarität.
Das ist großartig, dass sie mal wieder hier kommt. Sie war schon mal einmal in Göttingen und sie ist einfach so eine versierte, gute Diskutantin und als Gründerin vom Center for Intersectional Justice auch eine wichtige Figur in dieser ganzen Diskussion.
Mittendrin im Programm gibt's noch eine autobiografische Schreiblounge.
Ja, endlich mal können wir das anbieten. Wir bieten ja schon seit Jahr und Tag Schreibworkshops für Kinder und Jugendliche an. Und da haben sich immer mal wieder Erwachsene angemeldet, wo wir dann sagen, das funktioniert nicht so ganz. Altersspanne 8 bis 99, alle zusammen schreiben, das wird nicht allen gerecht. Und jetzt können wir endlich eine Schreibwerkstatt für Erwachsene anbieten. Ja, 12 Plätze haben wir da und Nadja Küchenmeister wird das Ganze unterrichten. Sie ist nicht nur selbst Autorin, sehr, sehr gute Autorin, sondern unterrichtet literarisches Schreiben auch in Köln an der Uni schon seit vielen, vielen Jahren. Ist eine sehr bekannte Figur im Literaturbetrieb, ist wahnsinnig schlau und wir freuen uns, dass wir endlich hier die Möglichkeit haben, mit Erwachsenen auch Texte zu produzieren. Und wir glauben, dass das einen Riesenanklang findet.
Und es verbindet sich ja auch mit dem momentan literarischen Trend, also biografische Spurensuche zu betreiben und oder nochmal neu zu hinterfragen, in welcher Form die stattfinden kann.
Erstens das und zweitens ist es tatsächlich oft so, dass wenn man anfängt zu schreiben, sowieso man oft bei sich startet und autobiografisch ist. Das.
Man muss erst die eigene Geschichte schreiben, bevor man sich der von anderen zuwenden kann. Ist ja auch
genau,
ein
so
Klassiker.
Kann man tun. Insofern passt das, glaube ich, sowieso ganz gut mit diesem Themenblock anzufangen, um sich von da aus dann weiterzuentwickeln.
Und es ging auch so ein bisschen darum, dass keine Vorkenntnisse, keine Vorarbeiten notwendig sein sollen. Also man braucht nicht schon ein Manuskript, das seit 20 Jahren in der Schublade liegt und immer weitergearbeitet wird, sondern man kann einfach mit dem kommen, was man hat, mit seiner eigenen Geschichte. Wenn man Lust hat, sich mit dem Schreiben auseinanderzusetzen, dann ist man herzlich willkommen. Man braucht keine Vorerfahrung oder Text.
Und das ist großartig, weil eben Autorinnen wie Nadja Küchenmeister, die haben dann einfach sehr viele Aufgaben in petto. Und da kann man einfach spielerisch Anfänge finden, in den Text kommen. Also die Barriere soll da wirklich niedrig sein. Da kann man ganz entspannt einsteigen, wenn man möchte.
Genau, und das hat Nadja Küchenmeister bei uns auch hier in Göttingen schon ausprobiert. Sie hat schon jahrelang auch Schreibwerkstätten in Schulen gegeben und im Deutschunterricht wirklich angefangen, mit ganzen Klassen zu schreiben und bei quasi Punkt Null zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal irgendwie an. Wie schreiben wir eigentlich? Wo möchten wir anfangen? Und da finden wir das eigentlich eine sehr schöne Fortführung, dass sie da jetzt von den SchülerInnen zu den Erwachsenen weitergeht.
Dann werfe ich nochmal den Schlussball zurück. Diese offene Begegnung ohne große Voraussetzungen, einfach mal reinhören, reinlauschen, gucken, was passiert da. Das gilt ja auch für das Programm als solches an den Abenden, dass man schnuppert, sei es in ein nicht nur poetisches Feld oder in eine Biografie, die vielleicht mit der Begeisterung für Reiten anfängt und dann bei einer königlichen Dame zu ganz überraschenden Eindrücken. Also dieses offene Haus, was jetzt ziemlich bunt durcheinander wirbelt.
Ja, wenn das transportiert wird, dann freut uns das sehr, denn genau als solches verstehen wir uns und genau so wollen wir sein. Wir wollen ein Haus sein, was die Türen öffnet, wo jeder hereinkommen kann, wo jeder sich mit Texten auseinandersetzen kann, etwas findet, worauf er Lust hat oder worauf sie Lust hat. Das würde uns sehr freuen. Genau so wollen wir eigentlich dieses Haus in Göttingen verstanden wissen.
Und ich sage immer gern, wir sind eines der wenigen Häuser, wo man mit der Tür in den Veranstaltungssaal fallen kann. Das ist maximale Barrierefreiheit. Kein Flur, kein gar nichts. Tür auf, schon drin. Also so kann man eigentlich in alle Diskussionen und Debatten direkt reinfallen, wenn man möchte.
Und wenn man sich nicht in die Besucher reinbegeben will, dann kann man sich einen Hocker schnappen und sich am Rand platzieren.
Wenn man was möchte, kann man auch das aufladen. Oder sogar auf dem Boden sitzen, wo wir vielleicht jemals unseren Familiensonntag. Denn wir wollen natürlich auch genau die Zielgruppe schon gerne bei uns haben, die vielleicht sogar noch gar nicht selbst lesen kann. Die Allerkleinsten. Wir fangen in dieser Saison schon ab 2 Jahre an, sind eigentlich nach oben hin offen. Haben jetzt im September, noch am 17. September, eine schöne szenische Lesung zum Kinderbuch-Klassiker von Janosch. Ich mach dich gesund, sagte der Bär. Da werden wir den kleinen Tiger verarzten und machen das Ganze in Kooperation mit dem Jungen Theater.
Das ist auch eine gute Ansage für den Herbst-Winter, ne?
Jawohl, gesund bleiben, ja. Gesund werden. Genau, und dann geht's auch weiter, ein kleiner Überblick vielleicht noch mit Epigenetik und Clarissa da Silva, die wir vielleicht sogar noch viel besser kennen unter dem Namen Clari, denn als Moderatorin ist sie bei der Sendung mit der Maus bei Wissen macht A unterwegs und ich glaube, da kennen wir ihr Gesicht sehr gut. Jetzt kommt sie zu uns, da freuen wir uns natürlich total und wollen mit ihr über Vererbung sprechen, was wir von unseren Familien vererbt bekommen und was wir vielleicht auch in unserer Identität selbst gestalten können. Das wird, glaube ich, sehr spannend.
Und mit einem Miesepups Weihnachten feiern.
Mit dem Miesepups Weihnachten feiern, wer kann sich was
das
Besseres
kann
vorstellen?
Das kann nur ein Kracher werden.
Das kann nur sympathisch, unsympathisch werden. Genau, der Miesepups ist ja eigentlich schon ein moderner Kinderbuchklassiker und jetzt haben wir ihn endlich mal bei uns. Das wird, glaube ich, sehr schön und wunderbar meckrig. Und schließlich haben wir für die Allerkleinsten auch noch den Kinderbuchrapper Maurice Byers alias Big Mo da, der auf Instagram total groß ist und da jede Woche Kinderbuchklassiker rappt. Das macht ganz viel Spaß. Da wird zum Beispiel Paw Patrol wird da ganz neu interpretiert. Die Eule mit der Beule taucht da auf und wird auf einmal zum Rap. Und jetzt hat er sein eigenes Buch geschrieben und bringt das mit, rappt für uns viele verschiedene Dinge. Das wird ein großer Spaß, glaube ich.